total fertig. Die Todesangst da drin. Ich konnte kaum atmen.
Es war einer der schlimmsten Amokläufe Deutschlands.
Also es war ein maskierter Mann und der kam aus der Toilette, bewaffnet.
Am 26. April 2002 erschießt ein ehemaliger Schüler am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 16 Menschen. Ich bin Antje Kürsten und war damals Reporterin vor Ort. 20 Jahre später treffe ich Betroffene wieder. Dies ist der zweite Teil meiner dreiteiligen Serie.
Kurz nach 11 fielen in der Erfurter Schule, im Gutenberg-Gymnasium, Schüsse. Der Hausmeister hat die Polizei verständigt. Bis zum Nachmittag sind zwei Kinder, eine Sekretärin, die stellvertretende Schulleiterin, ein Polizist, 13 Lehrer und ein offensichtlicher Täter als Tote geborgen. Es handelt sich um das schrecklichste Verbrechen, das seit Wiederentstehen des Freistaats Thüringen in Thüringen uns heimgesucht hat. Offensichtlich um einen Amoklauf, den es in dieser Dimension weit und breit auch über die deutschen Grenzen so noch nicht gegeben hat.
2002 war Bernhard Vogel Ministerpräsident in Thüringen. Noch am Tattag geht er vor die Weltpresse. Die Zahl der Toten wird er später nach unten korrigieren. 12 Lehrer wurden vor den Augen ihrer Schüler ermordet. Einer, der Einsatzleiter der Polizei, war René Treunert. Er ist heute Leiter der Polizeiinspektion Weimar im Rang eines Polizeidirektors. Die Nachricht, dass da was in Erfurt, was ganz Schreckliches passiert ist, das hat er damals zuerst aus dem Radio gehört. Er wird nach Erfurt geschickt mit dem Auftrag, die Polizisten, die im Einsatz sind, zu betreuen. Treunert ist einer der wenigen Polizeibeamten, die schon damals als Kriseninterventionshelfer ausgebildet sind. Er nimmt eine Kollegin mit, die zum Seelsorgebeirat der Polizei gehört.
Und wir sind dann gemeinsam nach Erfurt gefahren, hatten uns einen Funkstreifenwagen so ein bisschen ausstaffiert als nach außen hin auch erkennbar Kriseninterventionsteam Thüringer Polizei. Wir haben also hinten Aufkleber reingemacht, wo das drauf stand. Und sind in Erfurt angekommen, in der Nähe der Gutenberg-Schule, haben uns dann beim Polizeiführer gemeldet und dann hat Herr Grube zu mir gesagt, du gehst bitte sofort hinter auf den Sportplatz Europaschule, dort haben wir die Schülerinnen und Schüler alle hin evakuiert, kümmer dich dort drum. Spätestens da war schon zu erkennen, Betreuung von Menschen in dieser Dimension nach so einem herausragenden Ereignis war damals vom Prinzip her noch nicht Alltag, das war keine Standardaufgabe. Ich bin dann auf den Sportplatz gekommen, habe da viele, viele Menschen rumrennen sehen, die waren da schon evakuiert. Das war gegen 14 Uhr, wo ich dann drüben in Erfurt war. Wie gesagt, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern rannten da rum, Großeltern, ganze Menge Presse war da unterwegs. Wir haben gesagt, wir bauen eine Zeltstadt auf. Durch diese Zeltstadt schicken wir die Personen, die betreut werden müssen, sowohl medizinisch als auch psychologisch, schicken wir da durch. Also von völlig gefasst bis völlig aufgelöst war die gesamte Bandbreite da festzustellen. Man hat sich sehr viel untereinander Mut zugesprochen, hat sich Halt angeboten, aber das hatte eben keine Struktur. Und es gab ja 1000 Fragen und auf die Fragen wollten die Leute ja Antworten haben. Und diese Antworten hat man relativ schnell dann bei uns gesucht, weil man eben meinte, Funktionsträger, die müssen irgendwie eine Antwort geben können. Und das war natürlich zu dieser Zeit überhaupt noch nicht möglich, weil wir ja auch in dem Sinne noch gar kein Lagebild so hatten, dass man auch verbindliche Informationen hätte geben können. Und haben zunächst erstmal versucht, ausschließlich die in der Schule gewesen sind, auf dem Sportplatz zu belassen und alle anderen vom Sportplatz runter zu bitten. Und haben dann dort sortiert, sind erstmal alle da. Das war eine ganz wichtige Information, die wir brauchten, damit nicht in irgendeiner Form neben denen, die möglicherweise schon in der Schule zu Schaden gekommen sind, auch noch irgendjemand beispielsweise als vermisst gemeldet werden muss. Und die Dinge, die mussten zunächst erstmal abgeklärt werden. Und die kann man nur in einem geschützten Raum abklären. Das geht nicht anders. Und den haben wir uns geschaffen, diesen geschützten Raum, und haben dann dort versucht, zunächst erstmal so eine medizinische Bewertung vornehmen zu lassen von Notärzten, von Rettungssanitätern, die Stadt Erfurt zur Verfügung gestellt hat, und haben darüber hinaus dann begonnen, psychologische Helfer, die sich am Platz angeboten haben, Das waren Seelsorger aus der Kirche, das waren niedergelassene Therapeuten, das waren medizinisches Personal, das waren Lehrerinnen und Lehrer, die gesagt haben, wir sind einfach da, wenn jemand jemanden braucht zum Anfassen, zum Gespräch, einfach nur zum Trost, dann stehen wir zur Verfügung. Und ich bin der Kollegin, mit der ich zusammengefahren bin, heute immer noch dankbar, dass die damals gesagt hat, ich erfasse erstmal, was für eine Qualifikation bringen die mit. Wie erreichen wir die und wie können wir die dann entsprechend einsetzen?
Da waren eine Menge Scharlatane dabei. Während die Schüler auf dem Sportplatz warten, warten die Eltern davor und die Angehörigen der Lehrer. Stunden waren seit dem Beginn des Mordens im Gymnasium vergangen. Auf dem Schulhof lag ein erschossener Polizist. Andreas Gorski, ein Streifenbeamter, der mit seinem Kollegen als Erster am Tatort war. Ihn hatte der Täter aus einem Fenster heraus erschossen. Schüler, die in Panik aus dem Gebäude gerannt waren, erzählten, wie sie an toten Lehrern vorbeigelaufen sind.
Um die Ecke lag ein Lehrer von mir auf dem Boden und habe erst das gar nicht realisieren können. Ich bin einfach nur zu ihm hin und habe zu den anderen gesagt, hey, das ist nur Spaß. Vor allem, es sah so unecht aus. Das Blut aus dem Mund, das kennt man nur aus dem Fernsehen und man denkt nicht daran, dass es irgendwie real ist.
Doch noch herrscht rund um das Schulgebäude blankes Chaos. Die Sanitäter wollen rein ins Haus, werden von der Polizei aber nicht reingelassen. Das Lagebild, so heißt es im Polizeideutsch, war zu unklar. Keiner wusste, wie viele Täter es gibt. Angehörige erfahren von Schülern, dass ihre geliebte Frau, ihr geliebter Mann, tot auf dem Schulflur oder im Klassenzimmer liegen. Von der Polizei erfahren sie stundenlang nichts.
Die wollten relativ schnell eine Meldung haben, eine Information bekommen. Und die konnten wir aber verlässlich nicht geben. Und es wäre verantwortungslos gewesen, mit einer Information umzugehen, die nicht gesichert ist. Insofern habe ich Verständnis für die, die zu dem Zeitpunkt mit unserer Hilfe nicht umgehen konnten, weil die nicht schnell genug gingen. Wir haben eine Verantwortung, mit den Informationen umzugehen und die müssen valide sein. Also es war gegen 18 Uhr, dann hatten wir eine Situation, dass wir die große Gruppe von Schülerinnen und Schülern eigentlich so wieder an die Eltern, an Großeltern, an Verwandte, Bekannte verlässlich zurückgeben konnten. Das musste ja auch alles nachgewiesen und dokumentiert werden. Ich habe dann Unterstützung auch aus der Bereitschaftspolizei bekommen. Wir hatten zum Schluss eine Gruppe von Menschen, die bis dato keine verbindliche Information bekommen konnten. Und die haben wir gesammelt und haben die dann in die Europa-Grundschule gebracht und haben die dann dort in der Aula verteilt. Das war eine sehr gespenstische Situation, weil natürlich alle dort mit dem Schlimmsten rechnen mussten. Und wir hatten aber zu dieser Zeit noch keine Identifizierungsliste von den getöteten Personen aus der Schule. Wir hatten auch noch keine abschließenden Listen aus den Krankenhäusern. Und dieses Warten war für alle unerträglich. Und wir haben dann versucht, zunächst erstmal diesen Umstand zu erklären. Das haben einige verstanden, andere haben da kein Verständnis dafür gehabt. Dafür habe ich Verständnis, dass man dafür kein Verständnis haben kann als Betroffener in so einer Situation. Wir haben dann die Liste bekommen und haben uns die Frage gestellt, wie überbringt man jetzt Todesnachrichten im Massenanfall? Dafür gab es bis zu dem Zeitpunkt eigentlich keine qualifizierte Literatur, dafür gab es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dafür gab es keine praktischen Erfahrungen. Wir mussten also mit unserem Handwerkszeug so ein Stück weit operieren, mussten uns überlegen, wie macht man es denn jetzt am besten? Wir haben dann gesagt, wir wollen jetzt für jede Familie einen geschützten Raum schaffen und haben dann gemeinsam mit der Leitung dieser Europa-Grundschule in Unterstützung durch die Schulleiterin des Gutenberg-Gymnasiums, Frau Alt, sie selber war ja mit dabei, als die Identifizierungen durchgeführt wurden, zusammen mit dem Hausmeister, und ist dann gekommen und hat sich dann auch für diese Aufgabe zunächst erstmal mit zur Verfügung gestellt. Nachdem wir die Familien in Klassenräume verteilt hatten, haben wir gesagt, das Überbringen der Todesnachricht ist in dem Fall ein hoheitlicher Auftrag, der muss durch die Polizei realisiert werden. Und ich habe mir zwei weitere Kollegen gesucht, mit denen ich gemeinsam das gemacht habe. Und wir haben uns aufgeteilt und haben uns immer entsprechende psychologische Helfer mit dazugenommen. Wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt hier rein in die Familie, wir bringen formal die Informationen zu dem Tod und lassen dann eine kurze Zeit des Aufnehmens dieser Informationen und dann vermitteln wir den Kontakt zu den psychologischen Helfern. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt in meiner beruflichen Laufbahn ungefähr 50, 55 Mal Todesnachrichten schon überbracht, weil das aufgrund meiner besonderen Nebentätigkeit als Kriseninterventionshelfer nun mal auch noch so ein bisschen ein extra Auftrag war. In der Form war mir das bis dahin auch noch nicht untergekommen und ich habe einfach gesagt, du reduzierst dich jetzt auf das ganz Rationale wie sonst auch und betrachtest jeden Fall einzeln und wusste, dass das irgendwas mit mir machen wird, aber die Frage habe ich mir in dem Augenblick nicht gestellt, die stand später. Es gab eine Schlüsselsituation an einem Raum, an die ich mich immer noch erinnere, die ich auch immer wieder in Vorträgen anbiete, um einfach zu sagen, was kann alles auf einen zukommen. Ich bin in den einen Raum reingegangen und krieg noch so auf dem Flur von jemandem zugeworfen, Achtung, die Mutter ist Bild-Zeitungsreporterin. In dem Augenblick macht das was mit einem Polizisten. Das geht im Millisekundenbereich, schießen da Gedanken durch das Gehirn, wo man sagt, was machst du jetzt mit der Information? Was wird da draus? Wie musst du dich jetzt in besonderer Form verhalten? Und darauf habe ich einfach gesetzt und habe gesagt, das kann jetzt nicht sein, dass die das auf ihren Beruf reduziert. Die hat ihren Sohn verloren, das musst du der jetzt sagen. Und da wird nichts anderes im Raum stehen. Es hat also nie in irgendeiner Form irgendwo jemals diesbezüglich eine Zeile gegeben.
Ich treffe René Treuner 20 Jahre danach in seinem Büro in Weimar. Bis heute beschäftigt den 57-jährigen Polizeibeamten dieser Einsatz. Er weiß genau, wann er wo was getan und gesagt hat.
Also Fehler war in jedem Falle die Frage des Zeitfensters. Wir hatten nicht die Möglichkeit, Funktechnik beispielsweise so zu nutzen, als dass wir ständig das aktuelle Lagebild von vor Ort Schule gehabt haben. Es gab, die Funkkommunikation ist ja damals völlig zusammengebrochen. Und ich musste dann mit Meldern arbeiten, musste Leute zu Fuß losschicken, geht runter in die Andreasstraße, holt euch dort eine Information, bringt mir die wieder her. Und dann ist es auch für den Laien nachvollziehbar, dass das logischerweise Zeitfenster mit sich bringt, die eigentlich nicht zu vertreten waren. Wir haben Anfragen bekommen von Betroffenen, die durch Schülerinnen und Schüler erfahren haben, dass ihre Angehörigen zu Schaden gekommen sind. Und die wollten das natürlich bestätigt wissen. Und wir hatten weder technisch die Möglichkeit, dort eine Bestätigung uns zu holen, noch kapazitätsmäßig personell eine Möglichkeit, uns eine Bestätigung zu holen. Wir mussten auf die dann zu erwartende Identifizierungsliste verweisen. Und das hat natürlich die Betroffenen nicht zufrieden gestimmt, das ist ja klar. Auch die Familie des Täters musste viel zu lange warten, bis wir dort die Nachricht überbringen konnten, was da Schlimmes passiert ist.
René Treunert ist der Mann, der den Familien die Todesnachrichten überbringen muss. Auch an die Familie des Mörders. Die war seit Stunden von der Welt abgeschottet. Seitdem das Spezialeinsatzkommando Raum für Raum in der Schule durchkämmt und den Täter dann gefunden hat, der sich selbst in einem Vorbereitungsraum gerichtet hat. Erst am späten Abend klingelt er an der Haustür, um der Familie mitzuteilen, dass ihr Sohn, 19 Jahre alt, an diesem 26. April 2002 zum Massenmörder geworden ist.
Das war gegen 20 Uhr an dem Tag. Und dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich in keinem Verhältnis zu dem steht, was da passiert ist. Die Familie war seit 14 Uhr arrestiert zu Hause. Die durften das Haus nicht verlassen, die hatten keinen Zugang zu Medien. Die wussten nicht, was da draußen passiert. Da war Fernsehen, Telefon, Radio, war alles gekappt. Und man hat ihnen immer wieder nur gesagt, es wird Polizei kommen. Es kommt jemand und erklärt ihnen, was los ist. Sie haben in der Wohnung zu bleiben. Und dann bin ich gekommen, habe alles schon hinter mir gehabt, was man eigentlich sich so in dem Paket gar nicht vorstellen konnte. Und war dann auserkoren, dann hat man zu mir gesagt, wir übertragen Ihnen das, 300, Sie sind jetzt mal der, der muss das jetzt machen, gehen Sie hin und überbringen Sie die Todesnachricht. Ich glaube, ich habe gesagt, dass er die Person getötet hat. Ich habe den Begriff Mörder, glaube ich, nicht verwandt, aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit bestätigen. Ich habe, glaube ich, gesagt, er hat dann insgesamt 16 Personen getötet. Ich hatte dann ein Brandenburger Kriseninterventionsteam mit, das waren Profis. Und die haben dann die Familie übernommen und haben sich dann über mehrere Wochen um diese Familie gekümmert. Ich habe also auch nur wieder das rational Formelle gemacht und bin dann auch zu meinem eigenen Schutz da raus und habe dann gesagt, okay, jetzt reicht's, also jetzt geht nicht mehr.
Er ist heute erschöpft, emotional ausgelaugt. Es gibt, sagt er, den René Treunert vor und den René Treunert nach Gutenberg. Er selbst steht jedes Jahr am 26. April vor der Schule.
Ich bin jedes Jahr in Erfurt, ich bin jedes Jahr zur Gedenkfeier am Gutenberg-Gymnasium. Ich bin manchmal offiziell dort, manchmal inoffiziell dort. Einfach, ich brauche das für meine Bewältigung. Ich bin auch dankbar für die Kontakte, die ich dann dort immer wieder aufnehmen kann, weil die Bezugspersonen treffen sich ja dort immer wieder und stelle auch fest, dass wir immer noch mit viel Dankbarkeit miteinander umgehen. Das ist also was, was mir gut tut und werde auch dieses Jahr wieder am 26. selbst in Erfurt sein, werde für mich kurzfristig entscheiden, ob ich offiziell oder inoffiziell dort bin, habe aber den Tag für mich schon frei eingeplant, weil das ist ein Tag, der gehört jedes Jahr mir, weil ich brauche das einfach auch zu meiner ganz persönlichen Psychohygiene.
Über ein Jahr lang hat er den Koordinierungsstab Betreuung Gutenberg geleitet.
Also es gibt sicherlich Dinge, die sehr kurzfristig damals passiert sind und es gibt Dinge, die mittlerweile langfristig wirken. Kurzfristig damals ist deutlich zu benennen, dass wir eine Koordinierungsgruppe Gutenberg damals errichtet haben, die es tatsächlich auch verdient hat, diese Begrifflichkeit interministerielle Zusammenarbeit dann so mit Leben erfüllt zu haben, wie ich das vorher noch nie erlebt habe in damals ungefähr 20 Jahren Polizeidienst. Dort haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedensten Ressorts, Bildung, Kultus im Allgemeinen, Innenressort, Staatskanzlei, Finanzministerium in einer Art und Weise zusammengearbeitet, wie man sich tagtäglich wünschen würde. Da gab es nicht die Frage, ob etwas geht oder nicht geht. Da gab es nur die gemeinsame Suche nach einem Weg für die Betroffenen. Und es war ja viel zu organisieren, es war viel auch zu finanzieren. Und dann wurden Vorschriften auch mal sehr schnell angepasst. Und das wünscht man sich im Alltag. Und da ging es nicht um Dienstposten und Dienstpöstchen, um Dienstgrade oder irgendwelche Titel, sondern da ging es einfach nur darum, wir wollen alle gemeinsam den Betroffenen vom Amoklauf-Gutenberg-Gymnasium helfen. Und dort haben wir fast ein Jahr lang in diesem Stab uns dann auch um die Langzeitbetreuung gekümmert. Es gab ja damals dann das Ersatzobjekt in der Nähe der Bereitschaftspolizei in Erfurt, in einem alten Schulgebäude, das in kürzester Zeit ertüchtigt wurde über Schulverwaltung, Schulamt. Es gab eine große Gruppe psychologischer Helfer, dann ausschließlich professionelle Helfer, die Einzelfallbetreuung, Klassenbetreuung, Gruppenbetreuungen realisiert haben nach festen Kalendern, die auch in den Stundenplänen dann ausgewiesen waren. Und das musste ja alles koordiniert und abgestimmt werden und das haben wir aus diesem Stab heraus damals gemacht. Das war also so eine kurzfristige Geschichte, die sehr schnell entwickelt wurde und dann über ein Jahr wirklich ein sehr stabiles Angebot für die Betroffenen gemacht hat.
Täglich weit mehr Stunden, als sein Dienstherr es eigentlich erlaubt. In dieser Zeit dreht sich auch privat bei René Treunert alles um Gutenberg. Daran zerbricht seine Ehe. Gutenberg, der erste Amoklauf an einer deutschen Schule, hat Lebensläufe komplett verändert. Da gibt es Gutenberg-Schüler, die in diese Welt keine Kinder setzen wollten, dann aber doch schwanger werden. Schüler, die ins Ausland geflüchtet sind, um alles zu vergessen, um zu merken, damit musst du leben. Das lässt dich nicht mehr los, egal wo auch immer du sein wirst auf dieser Welt. Auch der Hausmeister des Gutenberg-Gymnasiums war schwer traumatisiert.
Und ich muss auch sagen, ich war ja 5 Jahre selbst in therapeutischer Behandlung und habe eine sogenannte Konfrontationsbehandlung gemacht. Das heißt, ich wurde ständig mit dem Gebäude konfrontiert und ja, mir hat es gut getan und mich bindet es nach wie vor ans Gebäude.
Uwe Pfotenhauer hat den Mörder gesehen, mit ihm kurz bevor das Morden beginnt, gesprochen. Und der fragt ihn, ob Frau Alt die Schuldirektorin im Haus ist. Pfotenhauer antwortet, ja, ist sie. Aber du weißt ja, heute ist Prüfung, da ist sie bestimmt nicht zu sprechen. Der Hausmeister hört dann lautes Knallen und steht Minuten später mittendrin in dem Wahnsinn. Und ist am Abend dann auch dabei, als die Opfer identifiziert werden müssen. Er kannte sie ja, die Lehrer, die Lehrerin.
Für mich war es ein Massenmord. Ja, es wird offiziell als Amoklauf oder als Attentat bezeichnet. Für mich war es ein ganz einfacher, es war ein Massenmord.
Diesen Massenmord in Erfurt erlebt auch Alina Wilms. Sie war gerade erst in die Stadt gezogen, der Liebe wegen. Ihr kleiner Sohn ist erst 4 Wochen alt. Nun will sie ihr Leben als Mutter und Ehefrau genießen. Nach dem Studium in London, dem Abschluss als Psychotherapeutin und der Zeit als Abteilungsleiterin im größten deutschen Klinikzentrum für forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eichelborn. An diesem Freitag packt sie ihren Sohn in die Babywippe und fährt spazieren. Dann sieht und hört sie die Blaulichtwagen, wird angesprochen auf das, was in Erfurt vielleicht passiert ist, um die Ecke. Es ist laut in der Stadt und hektisch. Sie selbst fährt in die Redaktion, hier zum MDR, kommt ins Großraumbüro und will helfen. Hier im Landesfunkhaus treffen wir uns auch 20 Jahre später wieder.
Ja, für mich war das auch ein ganz besonderer Tag, denn ich war ja gerade frisch Mutter geworden und war das erste Mal mit meinem kleinen Sohn im Kinderwagen unterwegs. Und als ich über die Straße geschoben habe, wäre ich fast überfahren worden mit dem Kinderwagen, weil die Einsatzkräfte der Polizei kamen und die kamen mit Karacho um die Ecke an der Straße des Friedens geschossen. Und meine Freundin, die auch mit ihrem Baby dabei war, zu der habe ich da so scherzhaft gesagt, was ist denn hier los? Läuft hier jemand Amok? Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir natürlich beide nicht, dass das tatsächlich der Fall war. Also ich habe natürlich auch über die Medien alles mitverfolgt. Das ging ja auch gar nicht anders, weil die ganze Stadt Erfurt war ja im Ausnahmezustand. Also egal welcher Radiosender, egal welcher Fernsehsender, selbst auf den internationalen liefen ja die Bilder ab. Und wir wohnten auch mitten in der Stadt, sodass da eben auch ganz viel Trubel war, ganz viel los war. Insofern sind wir erstmal als Bewohner Erfurts damit hineingezogen worden, bis ich dann selbst auch aktiv geworden bin. Also eine große Herausforderung war ja, dass die Menschen verunsichert waren. Also fast jeder kannte irgendwen oder war wiederum verwandt mit einem der Opfer oder der Überlebenden. Die Eltern wussten nicht, wie gehe ich jetzt mit meinen Kindern um, die vielleicht selbst Schüler am Gutenberg-Gymnasium gewesen sind, aber auch beispielsweise Schüler von anderen Schulen, die dann auch sagten, ich möchte morgen nicht zur Schule gehen, weil vielleicht passiert das auch an meiner Schule, sodass also große Verunsicherung herrschte. Und der MDR war ja so mitfühlend und auch mitdenkend, dass da sofort eine Hotline eingerichtet wurde, wo Menschen, die eben verunsichert waren, sich melden konnten. Und dieses Telefon beim MDR habe ich dann bedient und war sozusagen die Beraterin, die psychologische Beraterin vor Ort, um den Menschen Tipps zu geben, zum Beispiel auch um herauszufinden, ist jetzt mein Angehöriger vielleicht potenziell traumatisiert? Wie sollte ich jetzt mit demjenigen umgehen? Sollte ich mit meinem Kind direkt darüber sprechen oder abwarten, bis es zu mir kommt? Also lauter solche Fragen habe ich dann in der Akutsituation beantwortet. Das war sofort aktuell. Also es gab manche, die einfach nur bestürzt waren und überhaupt mit jemandem reden wollten. Aber es gab auch sehr viele, die gesagt haben, wie soll ich denn jetzt mit dieser Situation umgehen? Dann auch Menschen mit anderen Traumata, die aber auch die Gelegenheit genutzt haben, anzurufen. Aber insbesondere ganz viele, die einfach einen Gesprächspartner haben wollten, weil sie jetzt plötzlich Teil dieser ja traumatisierten Stadt, kann man schon sagen, waren. Und eben auch viele, die ganz konkrete Angehörige oder Bekannte hatten und nicht wussten, wie sie jetzt mit denen umgehen können. Also die Stadt habe ich tatsächlich so erlebt, als wäre die Stadt selbst eine eigene Persona, die komplett traumatisiert war. Also das war ja sozusagen die Thematik, alles andere überschattete. Das heißt, es gab keine anderen Themen mehr, so als würde alles andere in der Stadt stillstehen und sich alles nur noch darum drehen. Ich erinnere mich an die vielen Medienvertreter, die ja aus der ganzen Welt angereist sind. Also ich habe damals Interviews gegeben bei BBC World News. Es gab Berichte von der New York Times. Also das war wirklich international und überall liefen die Medienvertreter mit den Kameras und diesen großen Wuscheln da drauf rum. Und viele der Betroffenen waren auch so paralysiert, das heißt, die waren psychisch so gelähmt, dass sie einfach funktioniert haben. Das heißt, wenn sie angesprochen wurden, haben sie geredet, ohne sich auch abgrenzen und schützen zu können, was dann manchmal auch durchaus übergriffig war, dass dann beispielsweise junge Journalistinnen bei Schülerinnen mit übernachtet haben und sich da als Freundin ausgegeben haben, aber in Wirklichkeit nur eine heiße Story haben wollten. Überall brannte es sozusagen und überall, wo man hinsah, fuhren irgendwelche Medienautos durch die Gegend, dazwischen dann wieder Polizeiwagen, Notfallwagen. Und es ging eben darum, überhaupt erstmal ein Konzept auf die Beine zu stellen, um zu schauen, wie man denn den Betroffenen helfen kann und wie man auch herauskristallisieren kann, wer denn jetzt vielleicht auch besonders gefährdet ist, eine psychische Störung zu entwickeln. Und dadurch, dass ja die ganze Stadt sozusagen involviert war, waren viele dann auch oder fühlten sich handlungsunfähig und wussten gar nicht, wie wollen wir denn damit umgehen, weil so ein Ereignis hatte es ja vor allem in diesem Ausmaß in Deutschland noch nie gegeben. Das heißt, es gab kein Blueprint, kein Konzept, wie man denn jetzt vorgehen könnte.
Alina Wilms schreibt später einen Artikel unter der Überschrift »Die Schüsse nach den Schüssen« und geht mit den Journalisten hart ins Gericht. Die haben die traumatisierten Betroffenen vor die Kameras und Mikrofone gezerrt, sie im Schockzustand alles erzählen lassen. Heute geht keiner mehr vor die Kamera oder vors Mikrofon. Wer in Erfurt jemanden finden will, der über das Erlebte als Augenzeuge berichtet, stößt auf eine Mauer des Schweigens. Wochen nach dem Amoklauf waren Schüler sogar auf die Straße gegangen, forderten auf einer Demonstration von den Medien: Lasst uns in Ruhe.
Die Menschen werden nicht mehr nach ihren menschlichen Grundzügen beurteilt, nicht nach ihren Emotionen. Sie werden einfach nur nach der Leistung, die sie erbringen, wie Maschinen beurteilt. Das ist ein grundlegendes Problem.
Alles normale Reaktionen, sagt Alina Wilms, die damals die psychologische Betreuung als Trauma-Expertin mitorganisiert hat. Nach der Tat wird zunächst allen Schülern und Lehrern des Gutenberg-Gymnasiums das Angebot von Gruppenbetreuung gemacht.
Und das, was wir gemacht haben, war sozusagen ein Angebot an alle und eher so ein präventives Angebot, dass wir gesagt haben, wir möchten bestimmte stabilisierende Übungen machen, um dafür zu sorgen, dass die Psyche sich auch selbst stabilisieren kann und damit zu verhindern, dass viele später eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Und gleichzeitig konnten wir dadurch, dass eben die Klassen klassenweise betreut wurden, auch schauen, wer sich nach kurzer Zeit durch die Gespräche selbst erholt und wo wir gemerkt haben, okay, bei dieser Schülerin oder bei dem Schüler oder bei dem Lehrer oder der Lehrerin, da persistieren doch die Symptome oder verschlimmern sich. Das heißt, man konnte durch dieses Screening sozusagen alle auffangen und dann von Woche zu Woche gucken, wer über diese normale psychologische Gruppenbetreuung hinaus dann auch eine richtige Therapie noch brauchte. Es gab immer zwei Therapeuten, die gemeinsam eine Klasse betreut haben, falls ein Therapeut mal ausfällt. Und das Konzept war auch so, dass der eine der Therapeuten eben Bezugstherapeut war, also jemand vor Ort, der direkt Ansprechpartner ist. Und die andere Person war dann eben Traumatherapeut, also jemand, die oder der über die normale Therapieausbildung hinaus noch eine Spezialausbildung in Psychotraumatologie hatte. Und damals gab es eben in Erfurt keine oder so gut wie keine Traumaspezialisten, weshalb die dann alle rekrutiert werden mussten aus anderen Teilen Deutschlands und dann sozusagen angereist sind, um mit ihren Partnern vor Ort dann gemeinsam diese Tandems zu bilden. Und ich war sozusagen in einer Doppelfunktion, weil ich ja vor Ort war und auch gleichzeitig Traumatherapeutin und wollte dann gemeinsam mit einer Kollegin vor Ort eine 8. Klasse betreuen. So fing es eigentlich an. Und dann hat es sich aber so entwickelt, dass es dann eben strukturelle Probleme gab und man sich auch wünschte, dass jemand ins Ministerium geht, um da die Gespräche zu führen, strategische Entscheidungen trifft, die Gespräche mit den Medien übernimmt. Und das sollte eben jemand sein. Und so wurde ich dann gefragt, ob ich denn die Leitung, die Projektleitung für die Therapeuten übernehmen würde. Das bedeutete also, Therapeuten deutschlandweit zu rekrutieren. Und das hatte ich dann gemacht. Und dann endete es aber so, dass ich dann hinterher gefragt wurde, ob ich die gesamte Projektleitung übernehmen würde. Und ab da war das dann natürlich ein Vollzeitjob und zwar nicht so Vollzeitjob, wie man sich das landläufig vorstellt, sondern von Montag bis Sonntag, Tag und Nacht, weil ja jederzeit etwas passieren konnte oder es gab neue Entwicklungen oder dann wurde wieder die Theorie des zweiten Täters reaktualisiert und dadurch wurden dann die Betroffenen wieder noch verunsicherter und trauten sich nicht mehr in die Schule zu gehen. Es mussten Räumlichkeiten gefunden werden für die psychologische Betreuung. Es gab zunächst mal ja keine Räume, sodass wir unsere eigene Wohnung, in der wir gelebt haben, von heute auf morgen geräumt haben. Das heißt, wir sind dann in eine andere Etage, die unrenoviert war, gezogen und haben auf dem Balkon geschlafen mit unserem Kind, um diese Wohnung freizugeben, zumindest für den Übergang, damit es überhaupt erstmal ein therapeutisches Zuhause geben konnte.
In Gruppentherapien werden Schülern Filme vorgespielt, die sie ins Gymnasium zurückführen sollen. Stück um Stück sollen sie lernen, mit dem Geschehenen umzugehen. Bei manchem dauert es Jahre, bis sie wieder ertragen können, dass eine Tür laut ins Schloss fällt. Alina Wilms richtet in ihrem Haus damals eine Traumapraxis ein, betreut jahrelang Augenzeugen des Massakers.
Also zunächst mal war abzuklären, wer überhaupt auch bereit war, sich psychologisch betreuen zu lassen. Das heißt, es gab da ja ganz viele verschiedene Reaktionen. Manche, die unbedingt betreut werden wollten, manche, die auch sofort stationär in der Psychiatrie aufgenommen wurden. Aber dann gab es auch einige, die dem Psychologen nicht getraut haben, was auch teilweise sehr gut nachvollziehbar war. Denn in der akuten Situation sind dann lauter Helfer gekommen, die auch nicht alle professionell waren. Mhm. Also es gab irgendwelche Wahrsager oder Leute, die irgendwelche Wässerchen verkaufen wollten oder sich als Psychologen ausgegeben haben. Einige haben sich auf das Angebot eingelassen, manche wollten das überhaupt nicht wahrnehmen, manche haben auch gleich das Land gewechselt und dachten, dass sie also durch einen geografischen Wechsel ihrem Schicksal entfliehen konnten. Viele von denen sind dann übrigens später, auch teilweise Jahre später zurückgekehrt und haben gemerkt, dass das nicht geht und haben sich dann Jahre später noch so einer Traumabewältigung gestellt. Also in der ersten Zeit war tatsächlich erstmal das totale Chaos, auch das emotionale Chaos. Das heißt, so normale professionelle Grenzen sind auch verschwommen. Das heißt, dass teilweise zum Beispiel Lehrer und Schüler dann gar nicht mehr in dieser professionellen Beziehung von Lehrer und Schüler waren, sondern eher wie Bruder und Schwester oder befreundet miteinander. Das heißt, es brauchte erstmal eine Weile, damit jeder wieder in die eigene Rolle zurückfinden konnte. Und dann gab es natürlich ganz spezifische traumatypische Symptome, wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen, aber auch teilweise das Gegenteil. Also es gab manche, die konnten sich gar nicht mehr konzentrieren, das ist so das Typische. Aber dann gab es auch manche, die sind in der Schule viel besser geworden und die haben sich viel besser konzentriert als vorher, so als würden sie sozusagen ihre komplette Energie dann in dieses Schulische hineinstecken, vielleicht auch ein Stück weit, um sich abzulenken. Dann ein klassisches Symptom war Gereiztheit. Das kann man sich so erklären, dass wenn man also so etwas Bedrohliches erlebt hat, dann ist die Psyche darauf ausgerichtet, in der Folge dafür zu sorgen, dass man nicht wieder in so eine gefährliche Situation kommt. Das heißt, die komplette konzentrative Energie wird sozusagen vom Organismus darauf verwendet, nach möglichen neuen Gefahrenquellen zu suchen. Konkret war es zum Beispiel so, dass viele Betroffene dann, wenn sie ins Restaurant gegangen sind, sich nicht mehr irgendwo hingesetzt haben, sondern so, dass sie mit dem Rücken an der Wand saßen und genau den Eingang beobachten konnten, um zu sehen, wer reinkommt. Also so Dinge, die vorher normal waren, die waren plötzlich nicht mehr normal, sondern alles war nur noch darauf ausgerichtet, ständig auf mögliche neuen Gefahrenquellen vorbereitet zu sein. Gab es ja dann viele Ereignisse, die sonst ganz normal zum Jahr dazugehören, wie zum Beispiel Weihnachten und Silvester. Und auch da mussten wir sozusagen immer in der akuten Situation überlegen, was bedeutet das denn für unsere Betroffenen? Und mussten dann spezielle Wege suchen, um da einen konstruktiven Umgang mit zu ermöglichen. Also beispielsweise war es zu Silvester so, dass dann viele sozusagen retraumatisiert waren oder getriggert wurden von diesen Silvesterknallern, wo andere Menschen gar nicht drauf gekommen sind, weil Silvester ist Silvester. Was soll das zu tun haben mit einem Schulmassenmord, der im April stattgefunden hat? Aber es war tatsächlich so, dass alleine diese Knallgeräusche dazu geführt haben, dass über dieses auditive Signal, also dass diese traumatische Erinnerung so an dieses Geräusch gekoppelt war, dass manche der Betroffenen sich wieder zurückkatapultiert gefühlt haben, direkt in die traumatische Situation und dann wieder Paniksymptome hatten, sich irgendwo zusammengekauert haben, weil viele der Betroffenen dann dachten, ich werde verrückt, ich bin nicht mehr normal. Und da war es ganz wichtig, das Ganze ein Stück weit zu normalisieren und ihnen mitzuteilen, dass das, was passiert ist, verrückt war, aber dass ihre psychische Reaktion eine normale Reaktion auf ein außergewöhnliches Ereignis war.
Alina Wilms habe ich erst durch ein Netzwerk im Internet wiedergefunden. Sie lebt jetzt in Soest, Nordrhein-Westfalen, auf dem Bauernhof ihres Mannes. Mit Therapiepferden und ihren Therapiehunden, mit denen sie auch damals in Thüringen schon gearbeitet hat. Sie selbst spricht nicht vom Amoklauf.
Genau, also dieser Begriff Amoklauf, der hat sich schnell in den Medien geprägt und ist dann auch beibehalten worden, weil der anscheinend besonders dazu führt, dass Menschen drauf anspringen und sehr aufmerksamkeitserhaschend ist. Also der korrekte Begriff wäre im Grunde genommen Schulmassenmord gewesen, weil Amok bedeutet, dass man sozusagen eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung hat und aus einer Situation plötzlich heraus sozusagen die Fasson verliert und die Gefühle mit einem durchgehen und man dann ungeplant irgendwas macht, was man normalerweise überhaupt nie getan hätte. Also beispielsweise, wenn ein Streit extremst eskaliert und dann jemand einen Stuhl, der gerade daneben steht, nimmt und den anderen mit dem Stuhlbein erschlägt. Das wäre also beispielsweise eine Amoktat, also sozusagen aus dem Affekt heraus, aus dieser erhitzten Emotion heraus, aber in unserem Fall war es ja so, dass der Täter anscheinend Monate, wenn nicht Jahre zuvor die Tat akribisch geplant hat, über die Videospiele das auch genau eingeübt hat, ja auch an die Waffen kommen musste, vor sich erkundigt haben sollte, ob die Direktorin, die ja wohl das primäre Opfer sein sollte, aus Sicht des Täters an dem Tag im Hause ist. Das heißt, das sind alles vorbereitende Handlungen, die ganz klar gegen eine Amoktat sprechen.
Und wie geht es den Überlebenden heute? Darüber rede ich in der nächsten Folge.